Gottesdienst zum 3.4.2016. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und darum wollen wir diesen Gottesdienst auch feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben gestern als Familienausflug gemacht an den Affenberg in Salem, kennt wahrscheinlich jeder. Und dann haben wir geparkt an dem kostenfreien Parkplatz und dann kam kurze Zeit später so ein Mercedes, hat neben uns geparkt. Und dann stand hinten drauf auf der Heckscheibe, a Benz for a time, but Jesus forever. Also frei übersetzt, ein Mercedes für eine gewisse Zeit, aber Jesus für immer. Jetzt mag man ja von so plakativen, frommen Sprüchen halten, was man will, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Mich hat es angeregt, darüber nachzudenken, was bedeutet das for a time oder für eine gewisse Zeit? Wir lesen nachher einen Bibelabschnitt, da steht für eine Weile oder für eine kleine Zeit in der Luther-Übersetzung dann. Für eine gewisse Zeit bin ich in der Schule, für eine gewisse Zeit mache ich meine Ausbildung, für eine gewisse Zeit übe ich meinen Beruf aus und für eine gewisse Zeit bin ich Rentner. Für eine kleine Zeit bewohne ich meine Wohnung, für eine kleine Zeit bewohne ich mein Haus. Eine Weile bin ich jung, dynamisch, sportlich. Ich bin für eine gewisse Zeit verheiratet, ich bin nur für eine gewisse Zeit Single. Für eine gewisse Zeit bin ich Vater oder Mutter oder Kind. Alle Dinge, die unser Leben hier betreffen, sind für eine gewisse Zeit. Aber was ist dann für immer? Wir hören nachher eine Lesung und auch der Predigttext basiert darauf. Dieser Text spricht in atemberaubender Weise von dem, was für immer Bestand hat und was uns wirklich glücklich macht.
Die Sonne, der Tag ist einmal und
Lasst uns zusammen beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater, du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt und damit deine Größe und Herrlichkeit neu offenbart. Danke, dass wir durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg zu dir zurückfinden und eine lebendige Hoffnung über den Tod hinaus haben. Hilf du uns, dass die Sorgen und Angelegenheiten des Alltags diese großartige Hoffnung und Freude nicht verdrängen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich lese einen Abschnitt vor aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, und dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren, und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn euer Glaube wird zu Ehre und Herrlichkeit werden, wenn Jesus Christus sich offenbart. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen. Eure Rettung. Amen.
Amen.
Singen wir das nächste Lied zusammen.
Jesus, wir hören auf dich. Du hast
Jetzt hören wir noch einen Abschnitt aus Johannes 20, wo Jesus seinen Jüngern begegnet. Am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und sagte: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Friede sei mit euch, sagte er noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte: Erst muss ich die Nägelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm dazu Antwort. Jesus erwiderte: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und diesen Glauben, der nicht sieht, den wir haben, wir sehen Jesus nicht, den wollen wir jetzt gemeinsam auch bekennen mit dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gottes Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Unser Sonntag heute Morgen, hört ihr mich jetzt besser?
Ja.
Gut. Hat so einen ganz besonderen Namen, der immer wieder einen auch lockt, darüber nachzudenken, oder quasi Modogenity. Auf die Art und Weise der neugeborenen Kinder dürfen wir unseren Glauben leben. Worauf schauen neugeborene Kinder? Auf die Mutter, ganz klar. Sie schauen auf das Leben. Wie neugeborene Kinder dürfen wir auf das Leben schauen, das Jesus Christus uns bereithält. Unsere Haltung, unser ganzes Glaubensleben darf also davon geprägt sein, wie Kinder zu sein. Frisch ins Leben schauen. Nicht den Tod erwarten, sondern das Leben. Wir alle sind ja irgendwie schon, ich schaue fast alle, jemand ganz Kleines habe ich gesehen, wir fast alle sind über den Zenit schon hinaus, oder? Wir könnten sagen, jetzt neigt sich der Lebensbogen. Was erwarten wir? Wie die Neugeborenen, ne? Frisch aufs Leben schauen. Was kann uns da helfen? Vielleicht draußen die Natur betrachten, aufsaugen, dass es dort wirklich eine Kraft gibt, die zum neuen Blühen fähig ist. Und dann frage ich mich, ja, wo ist noch so Grünkraft zu finden? Ich denke im Wort Gottes, das unsere Seele aufblühen lässt. Noch einmal möchte ich den Predigttext verlesen. Wir haben ihn schon gehört, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, dort seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Liebe Gemeinde, es gibt in unserer Zeit ganz viele Imitate, oder? Früher wurden die teuren Sachen nachgemacht, wie zum Beispiel Designerkleidung oder Rolex-Uhren. Und heute gibt es Imitate im Supermarkt. Ich gehe da hinein und kaufe mir eine Pizza und stelle fest, Schinken-Imitat und Analogkäse. Noch dazu Pseudogarnelen obendrauf, die aus Fischmuskel-Eiweiß geformt werden. Dann habe ich in meiner Einkaufstasche noch etwas Schokolade mit dabei und stelle fest, Schokokekse ohne echte Schokolade. Gut, damit kann man leben, das hält man einmal aus. In manchen Bereichen kann man mit Imitaten ganz gut leben. Aber in anderen Bereichen sollten wir wirklich auf Originale setzen. In der Politik ist es inzwischen ganz schwierig, sich mit einem gefälschten Doktortitel durchzuwurschteln. Irgendwann kommt das auch ans Licht. Oder wenn wir, jetzt sind ja die Grenzen wieder hochgefahren, wir müssen mal so unsere Pässe wieder dabei haben. Wenn wir unterwegs sind und wir haben einen gefälschten Pass dabei, dann wird es auch schwierig. Beim Glauben ist es auch so mit imitiertem oder geheucheltem oder verfälschtem Glauben zu leben, ist riskant. Da drohen Gefahren. Und Petrus, der Verfasser unseres Briefes, der hat das auch selbst erlebt. Vielleicht können Sie sich an seine Lebensgeschichte erinnern, seine Glaubensgeschichte. Imitierter Glaube trägt nicht, stellt er fest. Er sieht Jesus auf sich zukommen, im Boot, auf dem See. Oh, wenn Jesus das kann, das mache ich ihm nach. Springt raus und stellt fest, ah, so einfach ist es gar nicht. Ich kann nicht einfach nur den Glauben eines anderen imitieren. Was ist wirklich in meinem Leben mein Glaube? Was trägt mich? Imitierter Glaube, Imitate sind gefährlich. Petrus stellt übrigens auch fest, dass der Glaube, den er meint, in sich zu entdecken, gar nicht so qualitativ tragfähig ist, wie er sich wünscht. Er verleugnet Jesus dreimal. Sie kennen die Geschichte aus Lukas 22, da steht, er aber, Jesus Christus, Petrus sagte zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Da sprach er, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, bis du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Geheuchelter Glaube oder ein Glaube, dem wir zu viel zutrauen, wo wir gar nicht merken, dass da gar nicht so viel vorhanden ist, der trägt nicht, ist gefährlich. Petrus kann sich nicht einmal darüber freuen und damit sich brüsten, dass sein Glaube Bestand hat. Wir lesen nämlich weiter, Simon, Simon, siehe, der Durcheinanderbringer, Satan, hat euch im Blick. Er wird euch im Sieb schütteln wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, wenn du dich einst bekehrst, stärke dann deine Brüder. Also, der Glaube des Petrus kann sich nicht einmal darauf beruhen, dass er das in sich entdeckt und gestärkt und hervorgebracht hat, sondern letztendlich weiß Petrus, dass der Glaube besteht, dass unser Glaube die Zeit besteht, die Zeit, die wir durch dieses Leben laufen, die gewisse Zeit, dass dieser Glaube besteht, da hängen manche Gebete mit dran, vielleicht Gebete unserer Glaubensgemeinschaft und vielleicht auch das Gebet Jesu Christi, dass unser Glaube nicht aufhöre. Dann steht hier noch etwas, da möchte ich noch drauf hindeuten, in Lukas 22. Ich weiß, das ist ein kleiner Exkurs, aber wir kommen dann schon wieder auf die Spur in dem Predigtext. Hier steht, und du, wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder. Einst bekehrt hast. Da ist wohl nicht der Moment gemeint, als Petrus tapfer Jesus nachfolgte und gesagt hat, nun, jetzt lasse ich alles hinter mir, ich folge dir nach. Auch nicht ist der Augenblick gemeint, als Petrus der Einzige war, der im Garten Gethsemane mit aller Kraft und voller Bereitschaft sein Leben für Jesus hinzugeben, damit ausgefüllt war, mit aller Kraft, volle Bereitschaft, gebe ich mein Leben weg. Ich verteidige dich. Auch dieser Augenblick ist nicht gemeint. Auch ist seine Bekehrung nicht mit dem großartigen Erleben der Herrlichkeit Jesu auf dem Berg der Verklärung gleichzusetzen. Ah, das ist doch ein guter Moment für eine Bekehrung, so ein Berg der Verklärung, Jesus in voller Herrlichkeit sehen. Auch nicht gemeint. Was meint ihr? Wann hat sich Petrus Jesus zugewandt? Wann hat sich Petrus bekehrt? Was meint ihr?
Als er gesagt hat, ich hab dich lieb.
Ja, jetzt bin ich überrascht, dass es gleich kommt. Ich habe da nämlich länger gegrübelt wie du, Ilse. Also die Ilse hat die Stelle genannt, die mir eingefallen ist. Wann hat sich Petrus zu Jesus bekehrt? Vielleicht damals, als Petrus zurück war im Alltag, wieder beim Fischen, alles hinter sich gelassen hat, das große Ostern war vorbei, der Alltag hat ihn wieder eingeholt und dann sieht er Jesus sitzen am Ufer mit einem Essen auf ihn warten. Und damals hat er etwas ganz Besonderes erfahren. Da ist eine zweite Chance für dich, Petrus. Jesus, Gott hat dich nicht zur Seite gelegt. Vielleicht ist das für uns auch das ganz besonders Wichtige, das wichtigste Glaubenserleben oder vielleicht sogar der Moment, wo wir sagen können, da habe ich mich bekehrt, als ich gespürt habe, Gott wendet sich mir nochmal zu. Ich habe da noch eine zweite Chance. Sozusagen, ich habe es nicht drauf. Ich meinte, ich habe es drauf, ich habe die Kraft. Aber Gott gibt mich nicht auf. Wenn das erkannt ist, dann hat sich jemand bekehrt. Ich habe es nicht drauf, aber Gott gibt mich nicht auf. Von hier aus, diesem kurzen biografischen Einschub und dem Blick in das Glaubensleben des Petrus, nun aber zurück zu seinem Brief. Deswegen schreibt er, und jetzt sage ich es in meinen Worten, stimmt schon, ihr Lieben, das, was ihr angenommen habt, ist alles großartig. Und ich sage euch, da kommt noch mehr. Ihr werdet euch die Augen reiben. Aber als ihr damals den Glauben angenommen habt, seid ihr davon ausgegangen, dass euer Leben jetzt ganz großartig sein würde. Immer ein Benz. Ist aber nicht so. Ihr dachtet, dass jeder Tag euch so entgegenkommt, dass ihr euch wie neugeboren fühlt. Jetzt aber wundert ihr euch, dass ihr am Morgen müde seid, traurig und krank, vielleicht sogar schuldbeladen oder verzweifelt. Und manchmal seid ihr euch deswegen nicht mehr sicher, ob alles richtig und echt ist an euch, an eurem Glauben. Ich habe euch eine gute Nachricht. Es wird sich herausstellen, dass euer Glaube die Feuerprobe bestehen kann. Nur eines müsst ihr bedenken. Setzt nur nicht auf euch. Ihr habt es nicht drauf. Sondern verlasst euch auf den, der sich für euch eingesetzt hat. Im Gebet und sogar mit seinem Leben. Allerdings habe ich auch eine schlechte Nachricht für euch. Die Prüfungen müssen sein, denn ohne Läuterung gibt es kein Echtheitszertifikat für euren Glauben. Was ist denn nun echter Glaube? Oder die Frage liegt jetzt schon auf dem Tisch oder hier auf dem Predigtpult. Was ist echter Glaube? Er wird wohl geprüft, aber was soll denn dabei sichtbar werden? Vielleicht hilft es uns, einen Vergleich heranzuziehen. 1859, also schon eine Weile zurück, überquerte der französische Akrobat Jean Gravelet die Niagara-Fälle auf einem Hochseil. Zwei Staaten sind da miteinander verbunden, dann die USA und Kanada, dazwischen die Niagara-Fälle und oben läuft also das Hochseil. Es war 330 Meter lang und wurde 50 Meter über den Wasserfällen aufgespannt. Und der Akrobat, der balancierte darauf von der einen Seite auf die andere. 20 Minuten dauerte so ein Spaziergang. Und es gelang auch, obwohl einige, die eine Wette ausgesetzt haben, an dem Seil etwas manipuliert haben. Und Gravelet wiederholte dann sein Kunststück monatelang. Dabei variierte er dann die Übung hin und wieder, wurde es ein bisschen schwieriger. Manchmal lief er fast blind über, also mit dem Tuch über den Augen, über die Spannseile. Und einmal nahm er einen Schubkarren mit. Und als er hinüberkam und wieder zurück, fragte er den Zuschauer, fragte er uns, glaubt ihr mir, dass ich das kann? Und alle nickten. Gut, wer ist bereit, einzusteigen in den Schubkarren? Wer ist bereit, sich mit hinüberschieben zu lassen? Die Wetten waren schon abgeschlossen, eigentlich hätte man ja doch trotzdem mit einsteigen können. Aber es ist niemand mit eingestiegen. Echter Glaube ist mehr als zunicken und zuschauen und Bescheid wissen, dass das schon klappt, dass das Seil gut gespannt ist und der Seiltänzer Jesus das drauf hat. Da kommt noch mehr auf uns zu, wenn diese Prüfung kommt. Dann kommt die Frage, kann ich mich wirklich darauf einlassen? Bin ich bereit, in diesen Schubkarren einzusteigen? Glaube ist mehr als eine Wette, ob Gott oder Jesus Christus oder die Bibel recht hat. Glaube, echter Glaube bedeutet, ich setze mich ganz da hinein. Ich schaue, ob das zuverlässig ist, was die Bibel mir berichtet. Ich gebe mich da hinein und versuche, das in mein Leben nachzuziehen. Ich hatte einmal einen Traum. Da war ein Prediger mitten auf einer Straße gestanden im Einkaufszentrum. Der Prediger war aber ein ganz eigenartiger Prediger. Er war eher so eine Art spiritueller Meister, ein Guru, an dem wir vielleicht eher vorbeigehen würden. Und er rief den Leuten zu: Die Bibel, sie ist kein Buch. Sie ist ein Bus. Da müsst ihr einsteigen. Und dann werdet ihr bewegt von der einen Seite zur anderen. Dann kommt ihr weiter. Mit dem Glauben ist es, glaube ich, so. Gott oder unser Glaube ist nicht irgendeine Information, sondern eher ein Transportmittel, so ein Schubkarren oder ein Bus. Wir dürfen irgendwo hinkommen. Wir dürfen uns bewegen lassen von der einen Seite auf die andere Seite. Dazu gehört aber auch Mut. Denn, wir haben es gehört, Petrus schreibt aus eigener Erfahrung, oh ja, da kommen auch ganz eigenartige Momente auf uns zu. Da wird unser Glaube geprüft. Da gehört Mut dazu, einzusteigen. Und mehr daraus zu machen als eine Wette, was denn richtig ist. Im Vater Unser, das beten wir heute noch, im Vater Unser bitten wir jeden Sonntag darum, dass Gott uns nicht in Versuchung führen möge. Das kann man auch so verstehen, dass damit eine Prüfung des Glaubens gemeint ist, von der man selbst befürchtet, sie nicht bestehen zu können. Und führe mich nicht in Versuchung. Also, ich habe Respekt vor der Untersuchung meines Glaubens. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich auf mich schaue, ob ich das bestehe. Ich habe Respekt vor dem Belastbarkeitstest, der ja den Zerbruch des Glaubens mit einschließt. Nur müssen wir wissen, deswegen dürfen wir das auch beten und beten es immer. Gott benötigt diesen Glaubens-TÜV nicht für sich. Er ist nicht der TÜV, der uns bemisst, ausmisst, sondern unser Glaube kann daran wachsen, stärker, reiner oder wahrhaftiger werden. So ist ja auch das Bild in unserem Predigttext. Da schreibt Petrus vom Gold, das bearbeitet wird, nochmal einmal überarbeitet wird, ein höherer Reinheitsgrad vielleicht entsteht. Und noch, auch ganz wichtig, durch die Wärmebehandlung wird Gold, das bearbeitet worden ist, noch einmal gefestigt. Gold wird oft kalt bearbeitet. Ein Ring, da habe ich das Goldmaterial vor mir, dann wird es gehämmert und geschlagen, gezogen und gedehnt. Aber im kalten Zustand, dann lösen sich aber die inneren Molekülverbindungen. Wenn man es nochmal zurückbringt ins heiße Feuer, wird es fest und stark. Wenn also die Prüfungen des Glaubens in unser Leben treten, dann werden wir beobachten dürfen, wie sich unser Glaube in der Auseinandersetzung mit den schweren Zuständen, heftigen Realität, Krankheit oder sonst was neu ordnet. Manches wird nicht mehr so wichtig sein, manches wird ans Tageslicht treten, alte Worte werden vielleicht ganz wichtig. Psalmen, die man mal gesungen hat, vielleicht 3, 4 Worte. Die Masse der großen Informationen der Bibel taucht ab, aber an 3 oder 4 Worten kann ich mich festhalten. Wir werden beobachten dürfen, dass sich unser Glaube neu sortiert und ordnet. Unser Glaube wird in Prüfungszeiten auch weitherziger, oder? Weil wir feststellen, ich hab's ja nicht drauf. Früher hätte Petrus gesagt, naja, ich bin derjenige, der Jesus verteidigt. Später merkt er, wenn ich auf mich schaue, ich hab's nicht drauf, aber Gott gibt mich nicht auf. Also kann ich auch weitherziger werden mit Menschen, die es aus meiner Sicht nicht so können oder glauben oder nicht so weit sind wie ich. Wir werden Gottes Wirken entdecken und ihn dafür preisen über Dinge, die uns bisher vielleicht bitter waren oder schwer erschienen. Unser Vertrauen in Gott wird sich langsam, aber sicher von unseren eigenen Herzenswünschen nach Bequemheit, Schönheit und Glück trennen. Wir werden uns durch Glaubensprüfungen von einem Mercedes wahrscheinlich so nach und nach trennen, denn in die Ewigkeit führt uns nicht der Reichtum, sondern führt uns die Hand Jesu Christi. Und für diese Zeit hier in unserer Welt ist es eben wichtig zu wissen, dass die schweren Dinge dazu dienen, etwas hervorzubringen. Zu viele Menschen leiden auch und müssen dahin durch. Wieso sollten wir erwarten, dass es uns immer gut geht, leicht und angenehm geht? Das sollten wir nicht erwarten, wenn wir in die Welt blicken und wenn wir auf Petrus hören, dann merken wir, ja, das darf in meinem Glaubensleben auftreten. Diese schweren Zeiten, sie gehören mit dazu. Es mag sein, dass sich das für uns gar nicht angenehm anfühlt. Aber den Menschen, die ganz neugierig darauf achten, was der Glaube in unserem Leben bewirkt, denen wird es gefallen, wenn er glänzt, wenn er golden ist, wenn er geprüft ist. Versteht ihr? Die Prüfungen, sie dienen dazu, dass sich unser Glaube bewährt und Menschen, die uns beobachten, sie sehen ganz genau, ob er tragfähig ist oder imitiert. Ob es ein Glaube ist, der vor der Bekehrung in voller Stärke daherkommt und lautstark, oder nach der Bekehrung vorsichtig, zurückhaltend und weitherzig. Amen.
Amen.
Thank you.
paar Dinge sind noch bekannt zu geben. Die Einlagen der vergangenen Woche betrugen insgesamt 937,50 €. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Nächsten Sonntag findet der Gottesdienst um 10.30 Uhr in Buxheim statt mit Lektor Karrer. Und ich glaube, gleichzeitig ist auch Kindergottesdienst, oder? Ja. Zuvor am Freitag gibt es noch den GPS-Gottesdienst. Da möchte Georg noch kurz was sagen.
Ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, vielleicht erinnern sich manche, die damals auch schon da waren. Wir haben dieses Jahr ein Jahresthema. Und zwar haben wir uns den Exodus, also den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, genommen als Thema, um das als Bild zu verwenden für den Aufbruch in unserem eigenen Leben, um unsere Bestimmung zu finden, um dahin zu kommen, wo Gott uns eigentlich haben möchte, wofür er uns in diese Welt gestellt hat. Müssen wir aufbrechen, da können wir nicht auf dem Sofa sitzen bleiben. Und darum wird es am Freitag gehen. Ich lade euch herzlich ein zum GPS. Auch da werde ich nicht müde, es zu sagen. Es ist nicht nur ein Gottesdienst für Leute, die am Sonntag nicht kommen, sondern es ist auch ein Gottesdienst für euch, für uns alle. Die Möglichkeit, Gott zu feiern, das ist unser Wunsch. Deshalb machen wir den GPS.
Danke. Gibt es sonst noch bekannt? Gabung strömt nach vorne.
Okay, hier stehen. Aufbruch, Stichwort. Unsere Frau lädt uns heute Mittag ein, ab 12 Uhr, afrikanisch zu essen. Also, wer das genießen will, herzliche Einladung. Vielleicht afrikanisches Wetter noch dazu.
Damit Sie in Buxheim ebenso Ihre Gaben streuen können wie hier in Buxach, in dem es da 5 Kästchen gibt mit 5 verschiedenen Möglichkeiten, habe ich den Hans Wibelishauser gebeten, uns doch so etwas Ähnliches zu basteln, damit wir das nicht immer hin und her zu transportieren müssen. Und er kam heute Morgen, hat es unter dem Arm gehabt und dann habe ich gesagt, Hans, das ist ja so toll, was du gemacht hast. Das muss ich unbedingt. Das muss ich unbedingt der Gemeinde zeigen, aus edlem Holz. Das animiert also so richtig, da etwas reinzustecken. Und er hat die Einwurfschlitze hat er wirklich entsprechend richtig groß gemacht. Also ich war begeistert und da habe ich gedacht, das sollen Sie doch auch sehen, wenn Sie am nächsten Sonntag nach Buxheim zum Gottesdienst kommen. Und da weihen wir die ein, sie müssen nur noch beschriftet werden. Und den Hans Wibelishauser, der ist ja so bekannt, der hat schon so viele schöne Dinge mit Holz gemacht. Hans, du brauchst nicht aufzustehen. Wir wissen alle, wer du bist. Und sagen dir vielen herzlichen Dank.
Okay. Georg, vielen Dank für die Steilvorlage. Exodus. Wir machen heute auch unseren Exodus. Und zwar verlassen wir heute dann Buxheim, unser einwöchiges Exil beim Klaus, in Richtung Haiger zur Diguna, wo wir dann morgen mit unserer Ausbildung, Schulung und so weiter beginnen. Wir kommen aber bald wieder heim. Wir sind nächstes Wochenende sind wir noch mal da. Wir werden den Geburtstag von meiner Mutter nachfeiern am Wochenende. Aber ja, wie gesagt, meine Arbeitsstelle ist jetzt, oder unsere Arbeitsstelle ist jetzt die Diguna in Haiger oben. Exodus. Schade, eigentlich am Freitagabend müssten wir da sein, vielleicht hätten wir noch was mitnehmen können. Aber es wird jetzt okay. Danke. Das Rote Meer. Oder
durch Rucksack. Ich glaube, das ist Kirschholz, oder? So rötlich, wie das ist. Schön, dass es Menschen gibt, die unser Gemeindeleben so bereichern. Danke, Hans. Es ist jemand verstorben am 15.03., der hat unser Gemeindeleben, Ihr Gemeindeleben auch ganz stark geprägt. Wir würden nicht hier sitzen, hätte er nicht lange hier gewirkt. Pfarrer Strom ist verstorben am 15. März. Wenn wir kurz überlegen, was noch alles durch seine Zeit so in die Gemeinde kam, ich glaube, das Fenster da drüben, das Altarfenster, die Heizung, das Kreuz, das Altarkreuz, Gemeindehaus, genau, habe ich schon gesagt. Ja, wir wollen natürlich als das Pfarrhaus, wurde renoviert damals oder wurde, ja.
Ja. Und der jetzige Landesbischof.
Ja, das ist sein Sohn, genau. Hat auch was mit uns zu tun. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne irgendwie unseren Anteil, unsere Anteilnahme, unser Mitgefühl mitteilen auf unsere Art und Weise. Deswegen haben wir hier ein Bild unserer Kirche, die ja auch irgendwie sein Lebens- und Kraftort und Dienstort war. Da sehen wir auch schönes Fenster und so weiter. Wir haben ein Bild vom Innenraum der Kirche, einen Text dazu und dann ist hier noch Platz. Und da bitten wir einfach diejenigen mit zu unterschreiben, die hier ihre Anteilnahme mit ausdrücken wollen. Ich lege das nachher draußen aus, da können Sie einfach unterschreiben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du vom Tod erstanden bist. Wir danken dir für Menschen, die mit ihrem Glauben glänzend in unser Leben hineinwirken, uns anziehen, uns etwas lehren, etwas beibringen, etwas weitergeben. Wir danken dir für die Momente, wo wir unseren eigenen Glauben in die Prüfung hineingeben durften. Wir danken dir für die Dinge, die wir dort lernen durften. Und wir denken an die Menschen, die mit ihrem Schicksal nicht fertig werden, die ihre Krankheit nicht ertragen können, im Sterben liegen oder mit ihrer Sucht nicht fertig werden. Wir denken an sie und bitten darum, dass ihr Glaube nicht aufhöre. Zu dir rufen wir, Herr,
erbarme dich.
Herr Jesus Christus, uns geht es so gut, aber es gibt so viele Menschen, die unter Hunger leiden, die fliehen müssen, die unter Gewalt leiden, die nicht wissen, ob es für sie noch ein Morgen gibt. Wir bitten dich, dass ihr Glaube, ihre Hoffnung nicht aufhört. Zu dir rufen wir, Herr,
erbarme dich.
Wir denken an die Menschen, deren Beziehungen in die Brüche gehen. Wir beten für sie, dass ihre Liebe zueinander und die Liebe zu dir, Jesus Christus, nicht aufhören möge. Wir rufen zu dir, Herr.
Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für Menschen, deren Vertrauen in dich am eigenen Zweifel oder durch schlimme Schicksalsschläge zerbricht. Wir rufen zu dir, Herr.
Herr, erbarme dich.
Gemeinsam beten wir das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Empfangt den Segen Gottes. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen.
Thank you.